wie du mit den großen Gefühlen deines Kindes und deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei dein Kind stärkst, das zeige ich dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut mach's gut. Ganze 12 Wochen lang begleite ich dich. Zeit genug, dass du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert.
Also die Belange der Frau, finde ich, steht bei der Geburt absolut im Vordergrund. Sie gebiert das Kind. So. Und wenn eine Frau sagt, das fühlt sich nicht richtig an, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren, ob das richtig ist oder nicht. Weil wenn sich das für sie nicht richtig anfühlt, dann ist es auch so. Doch wenn eine Frau zum Arzt kommt und sagt, sie ist schwanger, dann wird ihr erstmal Urin abgenommen und dann ist sie so lange erstmal nicht schwanger, bis der Arzt dann bestätigt, dass sie schwanger ist.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Ellen Matzdorf. Ellen ist Hebamme und Bestatterin und wohl die einzige deutschlandweit, die beide Berufe gleichzeitig ausübt. Ellen hat eine erwachsene Tochter und lebt und arbeitet in Oldenburg zusammen mit ihrem Hund, der sie auch in ihr Bestattungsinstitut begleitet. In ihrem ersten Buch, Vom ersten bis zum letzten Atemzug, schreibt sie über das selbstbestimmte Leben und Sterben. Hallo Ellen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Wie schön.
Du bist Hebamme und Bestatterin in einem, ja, also Geburt und Tod, Anfang und Ende. Wie bist du dazu gekommen, das beides als Beruf zu kombinieren und dann auch noch ein Buch dazu zu schreiben?
Also ich bin ja irgendwann nach der Geburt meiner Tochter Hebamme geworden, habe die Ausbildung gemacht. Die ist mir, ich würde fast sagen, die ist fast so ein bisschen vom Himmel gefallen, weil ich so gar nicht genau wusste, wo es hingehen soll nach der Geburt. Wo will ich hin? Was will ich arbeiten? Und dann kam mir irgendwann in den Sinn, oder stellte sich mir die Frage, wie wird man eigentlich Hebamme? Und einen knappen Monat oder anderthalb Monate später hatte ich den Ausbildungsplatz. Und habe dann während dieser Ausbildung gemerkt, was das für ein wunderbarer Beruf ist und wie vielseitig ich in diesem Bereich arbeiten kann. Und das habe ich dann auch 25 Jahre und auch schon länger gemacht und erfreue mich jeden Tag aufs Neue an dieser Arbeit tatsächlich. Und natürlich habe ich es auch erlebt, dass Kinder die Schwangerschaft nicht überlebt haben, entweder schon sehr früh wieder gegangen sind oder aber kurz vor der Geburt oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Und dann hat es sich manchmal nicht gut angefühlt, wenn dann ein Bestatter dazu kam, der dann die Begleitung weitergemacht hat.
Okay.
Weil die Eltern auf einmal nicht mehr so selbstbestimmt die Bestattung machen konnten, wie sie vorher die Geburt machen konnten. Weil das war mir immer ganz wichtig, dass Frauen und Paare die Geburt wirklich selbstbestimmt durchleben können. Und das war dann anders. Und dann habe ich mich mal gefragt, was können wir denn tun, damit Frauen und Paare ihre Kinder auch gut verabschieden können, wenn es denn schon sein muss. Und ja, und dann bewegte es sich immer mehr in diese Richtung, dass ich mal hier geguckt habe, mal da geguckt habe, andere Bestatter kennengelernt habe und gemerkt habe, so, ja, das ist eine Arbeit, die meine gut ergänzt. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, so muss man es tatsächlich sagen, gemerkt, es tatsächlich. Und dann habe ich es gemacht.
Wie reagieren Menschen darauf, dass du das beides machst, dass du den Anfang und das Ende begleitest?
Viele sind erstmal, also wenn sie hören, ich bin Hebamme oder arbeite als Hebamme, dann höre ich wieder ganz, ganz, ganz viele Geburtserlebnisse, gute und schlechte, aber alles ist dann vertreten.
Ah, okay.
Und wenn ich dann erzähle, dass ich auch als Bestatterin arbeite, dann ist erstmal Stille und die Party-Laune ist sozusagen erstmal vorbei. Aber dann reden wir natürlich drüber und dann wird es für viele völlig klar, dass das eine wunderbare Kombination ist, ne? So, weil wir sterben nun mal, das können wir leider nicht verhindern. Also wenn ich nochmal einen Berufswunsch haben könnte, machen könnte, dann wäre ich tatsächlich den würde ich dann erfinden, Kindersterbeverhüterin. Das wäre natürlich noch der allerbeste Beruf. Aber leider kann ich das nicht verhindern, dass Kinder sterben. Aber ich kann dafür sorgen, dass Eltern in dieser Zeit gut begleitet sind. Und genau das mache ich. Und wenn das dann deutlich wird und auch klar wird, wie nah diese beiden Momente doch beieinander liegen, dann wird es für die Menschen auch schlüssig und dann ist die Scheu auch weg. Und sie trauen sich mehr darüber zu sprechen oder auch zu erfahren.
Was ist eine gute Begleitung beim Sterben für Eltern insbesondere vielleicht?
Eine gute Begleitung ist immer dann geschafft, wenn Eltern nicht darum kämpfen müssen, sondern dass sie bei ihrem Kind zu sein oder wenn sie nicht bevormundet werden in ihren Entscheidungen, sondern wenn sie aufgeklärt werden über mögliche Wege und das nach Möglichkeit werteneutral, sie also wirklich das Für und Wider eine Situation beschrieben bekommen, so zum Beispiel Eltern, die darüber nachdenken, ob sie noch einen Spätabort machen lassen, wenn sie also wirklich wertfrei aufgeklärt werden über alle möglichen und Möglichkeiten und dann die Entscheidung selber treffen dürfen und können. Ja, also wenn sie so gut aufgeklärt sind und so gut begleitet sind, dass sie selber entscheiden können, welchen Weg sie jetzt gehen wollen. Und der dann eben, auch wenn das nicht mein Weg ist, trotzdem sie Nähe empfinden, sie Unterstützung empfinden, Empathie erleben und nicht noch mit den Menschen, die sie begleiten, diskutieren müssen, warum sie diese Entscheidung jetzt so getroffen haben.
Okay, das passiert an vielen Stellen immer noch, höre ich raus.
Das passiert an vielen Stellen immer noch, ja. Das ist ja bei der Geburt auch nicht anders. Wenn wir im Krankenhaus eine Geburt vor uns haben, dann unterliegen die Frauen häufig ja den Standards der Klinik. Die sagt dann, nach 3 Tagen oder nach 5 Tagen, je nachdem, welchen Standard wir gerade leben, wird die Geburt eingeleitet. Wenn du 3 Stunden keine Muttermundseröffnung hast, dann kommt der Wehentropf. Also es gibt ja Regeln im Krankenhaus, die sinnig oder unsinnig sind. Also es gibt sicherlich von beidem was. Und ich glaube, dass wir eher eine frauenorientiertere Begleitung brauchen oder familienorientiertere Begleitung, wo also die Entscheidung der Menschen mit einbezogen wird, weil die können entscheiden, das schaffen die. Und das sollen sie, ich denke, das sollen sie auch dürfen, das wäre wichtig.
Was meinst du mit frauenzentriertere oder?
Naja, also wenn
so wir haben. Beispiel zum Beispiel, ne?
Also die Belange der Frau, finde ich, steht bei der Geburt absolut im Vordergrund.
Ja, ja.
Sie gebiert das Kind. So. Und wenn eine Frau sagt, das fühlt sich nicht richtig an, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren, ob das richtig ist oder nicht. Weil wenn sich das für sie nicht richtig anfühlt, dann ist es auch so. Doch wenn eine Frau zum Arzt kommt und sagt, sie ist schwanger, dann wird ihr erstmal Urin abgenommen und dann ist sie so lange erstmal nicht schwanger, bis der Arzt dann entweder durch den Urintest oder durch den Bluttest oder durch Ultraschall bestätigt, dass sie schwanger ist.
Okay.
Da wird da einfach ganz viel von ihrer eigenen Kompetenz weggenommen.
Okay. Also ein Unterschied nochmal höre ich jetzt, jemand kommt und sagt, ich vermute, ich bin schwanger oder ich bin mir unsicher. Können Sie es abklären? Oder jemand sagt, ich bin schwanger.
Genau, dann ist sie schwanger, Punkt. So, ne? Und manchmal habe ich es erlebt, dass ich Frauen frage, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Und so, und ach ja, ich war gestern beim Arzt, alles ist in Ordnung. So, ne? Als wäre immer der Arzt derjenige, der das erstmal bestätigen muss und sie aber gar nicht die Fachfrau für sich selber ist, weil das ist sie sondern immer erst gesagt wird, ja, ich war gestern beim Arzt und der sagt, es ist alles in Ordnung.
So. Okay.
Das ist so, das ist so eher fremdbestimmt, finde ich.
Ja, ich muss das gerade ein bisschen einsinken lassen. Ich kenne das aus anderen Zusammenhängen, so dieses, es gibt ja diese Tendenz, dass man jetzt alles misst im Körper mit diesen tollen Uhren. Ne? So, die können ja sehr unfassbar, was die können. Ist wirklich unfassbar. Ne? Teilweise sagen die, im Krankenhaus bringen sie einen Ausdruck mit, weil das einfach so gut ist, was die Uhr da produziert an Messwerten.
Ja.
Aber was ich sehe, ist halt auch, dass die Leute die Fähigkeit verlieren dadurch, einfach zu, ne, wie morgens auf, wie habe ich denn geschlafen? Ne? Die Frage kann ich mir beantworten, bevor ich auf die Uhr gucke. Das ist ja total absurd, oder? Wenn ich laufe, merke ich ja, wenn ich nicht mehr normal Luft bekomme, und das ist ja das Umschalte, ne? Dieses aerobe, anaerobe, das Spiel, das kann ich spüren, so, ne? Aber die Leute gucken, und ich war da auch, ne? Ich habe da auch mal so eine Uhr gehabt, dann guckst du immer so drauf, ne? Ist das jetzt noch, ne? Ist das der Sauerstoffgehalt und so? Und wir verlieren durch diese Technik, das ist so mein Eindruck, an manchen Stellen wirklich so diese Zugänge zu uns selbst. Aber dass das ja in der Schwangerschaft auch so ist, das genau, finde ich nochmal einen wertvollen Hinweis.
Ja, ich glaube, also in der Schwangerschaft verändert sich ja innerhalb eines sehr, sehr kurzen Zeitraums sehr viel auf allen Ebenen. Ne? Wow, körperlich verändert sich die Frau sehr, physisch, psychisch, alle Ebenen verändern sich. So auch die Wahrnehmung wird eine andere. Und ich finde immer, die Schwangerschaft ist ein ganz, ganz guter Moment, nochmal damit zu starten, meinen eigenen Körper wahrzunehmen, weil in der Kürze halt so viel passiert. Ne? Mhm. Ich kann in mich reinhören, in jeder Schwangerschaftswoche, wie fühlt sich das, wenn ich so meine Gebärmutter visualisiere, wie fühlt sich das da drin an? Ich spüre meine Brust, die sich verändert. Mhm. Also ich habe viele Momente, wo ich wahrnehmen kann, was in meinem Körper passiert, alleine die Morgenübelkeit, die möglicherweise da ist und was hilft mir. Und das ist, ich finde immer wieder, die Schwangerschaft ist ein guter Zeitpunkt, von der Technik mal wegzugehen und nicht die Uhr zu gucken, in welcher Woche bin ich denn jetzt, sondern einfach mal den Körper zu spüren, hineinzuspüren, was passiert, welche Veränderung ist jetzt gerade da und auch einmal zu spüren, was macht diese Veränderung mit mir. Ne, meine Hände zu nehmen, meinen Körper mal abzutasten, wie wächst mein Bauch, wie verändert sich meine Brust, wie fühlt sich der Muttermund an, wenn er Schwangerschaft ist, weil sich ja eben alles und intensiv verändert. Ist das ein guter Moment, mal hineinzufühlen?
Okay, also auch für alle, die sagen so, ich habe eigentlich gar nicht so einen Zugang zu mir, ne, zu meinen Gefühlen oder auch zum Körper so genau. Sagst du, es ist eigentlich eine Einladung, weil so viel so schnell sich verändert, dass ich hier die Veränderung viel besser wahrnehmen kann und dann noch mehr ins Spüren und Fühlen kommen kann. Ja.
Ganz genau.
Das finde ich nochmal einen wertvollen Hinweis. Was ist noch zu wenig bekannt über die Schwangerschaft?
Also zu wenig bekannt ist immer wieder, dass Frauen gar nicht unbedingt zum Arzt müssen, ne? Sondern es zu wenig bekannt ist, dass die Schwangerschaftsrichtlinien nur Richtlinien sind, die sozusagen oder die Bereiche abdeckt, die von der Krankenkasse bezahlt werden, aber keine verpflichtenden Maßnahmen sind. Also es ist für keine Frau. Keine Frau verpflichtend, einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin aufzusuchen und die sie durch die Schwangerschaft begleitet. Es ist durchaus sinnvoll, das zu tun. Keine verpflichtende Maßnahme. Es ist auch nicht verpflichtend, eine Hebamme an der Seite zu haben, aber es ist sehr hilfreich, die Hebamme an der Seite zu haben. Und ich halte es auch für wichtig und für hilfreich, der Hebamme viel mehr Raum zu geben. Also natürlich auch die eine oder andere Untersuchung zu machen beim Arzt. Das ist ja in der heutigen Zeit, wenn wir es schon haben, kann man es ja auch nutzen, aber das auch nicht überbewerten, sondern vielmehr den Hebammenbereich in den Vordergrund oder die Hebammenbegleitung in den Vordergrund zu stellen, weil die ganz sicher dahin führt, dass eben wir von der Gerätemedizin wegkommen, tatsächlich Bauchtasten und fühlen und auch eher ganzheitlich begleitet werden durch eine Hebamme. Und Frauen haben Anrecht auf beides, aber keine Verpflichtung, beides zu machen.
Wenn du die Gerätemedizin quasi ansprichst auf der einen Seite und dann eine ganzheitliche Begleitung auf der anderen so, ich merke, ne, wenn ich dann so mir vorstelle, keine Geräte, so merke ich, kommt auch gleich so eine Angst, so dieses verpasse ich irgendwas, ne? So wird was übersehen. Ne? Ich glaube, das könnte auch bei vielen Frauen mitschwingen, wenn die zum Arzt gehen und dann jede noch die Untersuchung machen und die noch obendrauf.
Ja.
So wäre jetzt mein Gefühl gerade, dass das was damit zu tun hat, ich verpasse was.
Ja, durchaus möglich, dass der Gedanke im Vordergrund steht. Andererseits ist es auch so, wenn wir viel untersuchen, finden wir auch viel.
Okay.
Und wenn wir viel untersuchen, finden wir viel, was vielleicht überhaupt gar keine Auswirkung hat auf die Schwangerschaft. Wenn ich dann sehe, vielleicht, dass der Blutdruck ein bisschen grenzwertig ist oder aber keine weiteren Beschwerden da sind, wenn ich dann sehe, dass das Kind eine Woche zu klein ist Was heißt das schon, eine Woche zu klein? Das ist ja eine lächerliche Abweichung, wenn sie auch noch mit einem Messfehler begründet werden kann. Ne? Und dann machen wir uns durch viel Diagnostik aber auch viele Probleme. Und dann, wenn wir dann erstmal in dieser Diagnostikschiene drin sind, dann kommen wir da auch nicht wieder raus, weil dann führt eins zum anderen, dann muss auch eins zum anderen führen, sonst brauchen wir keine Diagnostik machen. Dann sind wir ganz schnell in der pathologischen Schleife, die Frauen dann noch viel, viel mehr in Angst versetzt. Also und Hebammenbegleitung kann an dieser Stelle viel, viel auffangen, weil ich habe Frauen erlebt, die waren beim Arzt, sind zu mir gekommen, haben gesagt, der Arzt hat gesagt, eine Woche zu klein. Und dann haben wir gefühlt und getastet und geguckt, wie groß ist das Kind, wie gut passt es zum Körper und zur Schwangerschaftswoche. Und es war unerheblich, ob es eine Woche zu klein war. Okay. Ne? Also wir machen mit der Diagnostik auch immer wieder neue Türen auf, die Frauen dann oder Familienpaare dann in Angst versetzen, weil sie natürlich wollen sie ein perfektes Kind. Natürlich soll die Schwangerschaft gut laufen. Aber die läuft auch gut, wenn wir nicht bis in jedes Detail hinein, bei Voraussetzung gesunde Schwangere, nicht in jedes Detail per Ultraschall oder per Blutuntersuchung ausleuchten und abtasten. Ich muss mich vorher fragen, was will ich mit den Ergebnissen, die ich bekomme? Also wenn mir Diagnostik angeboten wird, ist es immer gut, mal eben zu fragen, was will ich mit dem Ergebnis? Wenn ich viele Dinge für mich ausschließen will, wenn ich das möchte, wenn ich sage, wenn mein Kind ein Handicap hat, dann werde ich es nicht bekommen. Also wenn ich ganz klar bin in diesen Entscheidungen, ist Diagnostik gut. Wenn ich aber sage, jedes Kind ist willkommen, ich nehme jedes Kind, wie es ist, dann ist Diagnostik vielleicht nicht gut, weil sie mich dann ablenkt von dem, was ich wirklich möchte oder brauche. Und das muss ich mich immer fragen, weil wenn ich drin bin in der Diagnoseschleife, dann ist es ganz, ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, wo du es erzählst, wir haben das auch erlebt im bekannten Verwandtenkreis, wo eine Diagnostik dann gab. Verdacht auf Down-Syndrom, ne? Und dann hat das unglaublich viel mit den Eltern gemacht. Ne? Das war wirklich ein Schock für die. Und das Kind hat aber gar keine Trisomie, ne? So am Ende. Ne?
Ja. Ja.
Ich will jetzt auch nicht gegen die Diagnostik reden, so. Aber ich kann es nachvollziehen, dass das, also es hörte sich auch, während du redest, so an, wie das eine ist halt so angstgetrieben, das andere ist eher aus dem Vertrauen heraus.
Ja. Für mich ist es so beides. Also ich bin ja auch gar nicht gegen die Diagnostik. Toll. Also ich finde es gut, was wir medizinisch erreicht haben, wo wir heute stehen, was wir.
Ist auch erstaunlich, ne, was wir können. Das ist
ja, es ist krass, wirklich großartig. Ich finde es nur besser, wenn es besser eingesetzt wird, schonender eingesetzt wird und zielgerichteter eingesetzt wird. Eine 25-jährige Frau, die kerngesund ist, braucht diese Pränataldiagnostik nicht in dieser Intensität, in der sie verkauft wird. Ja. Also das, finde ich, muss nicht sein. Ich finde auch, eine Frau, die 35 oder 36 ist, ist für mich nicht automatisch eine Risikoschwangere. So, wir treiben aber die Menschen und die Frauen genau in diese Schiene. Weil diese diagnostischen Möglichkeiten da sind, weil sie auch genutzt werden wollen, weil die Geräte auch genutzt werden wollen, weil sie auch bezahlt werden müssen. Na, und so haben wir jede Menge Risikoschwangere, die eigentlich gar keine Risikoschwangeren sind. Und dann einen guten Ausgleich zwischen medizinischer Versorgung und Hebammenbegleitung, um dann für jede Person genau das richtige Maß zu finden.
Ja, wissen ja aus vielen Forschungsergebnis und dass einfach die Zuwendung, ne, und diese individuelle Begleitung einfach in vielen Prozessen, natürlich auch in der Schwangerschaft, einfach unterstützend ist und so viel mehr macht, als und wie viel kaputt gemacht werden kann, einfach durch eine unsachgemäße Ansprache. Ja. Mhm. Ja. Gerade die Geschichte mit meinem Vater im Kopf im Krankenhaus, das war auch unfassbar. Das ist einfach absurd, ne? So, die haben dann das große Hexenwerk gemacht und ihm am Herzen operiert, ne? Und das ist dann wirklich ein Wunderwerk, ne? Dass man den Brustkorb aufklappt und das Herz operiert und alles macht. Aber mein Vater ist auf dem Gang spazieren gewesen und dann hat die Schwester ihn so zur Sau gemacht, dass der wirklich vor der Operation schweißüberströmt und zitternd da stand.
Gott.
Und es macht medizinisch auch überhaupt keinen Sinn mehr dann. Wenn jemand, ne, im Erregungszustand ist, dann betäube ich den auch eigentlich nicht. Ne? Es ist wirklich absurd so. Ne? Ich kann da jetzt drüber lachen auf eine Weise, aber das ist ja an vielen Stellen, ist das tatsächlich, ne, wie du es auch beschrieben hast, machen wir das mit Frauen so. Ne? Wir versetzen die dann, ne, in der Schwangerschaft, unter der Geburt, unter enormem Stress. Und das ist das Gegenteil von dem, was hilfreich ist für Schwangerschaft und Geburt.
Genau. Genau. Ich erlebe sie ja. Also ich meine, ich habe 25 Jahre in einem Belegkrankenhaus gearbeitet und habe dort meine Frauen dort zur Geburt begleitet. Und ich weiß ja, was in den Nebenräumen passiert ist. Ich weiß auch noch gut, wie ich meine Frauen vor bestimmten Ärzten abschotten musste. Damit sie mit diesen Ärzten gar nicht in Berührung kommen, ne? Damit diese Ärzten gar nicht ihre Salven von wie abscheulich sie Hausgeburten findet oder Geburtshausgeburten, dass die Frauen sie gar nicht hören, ne? Also, und wie ich, wenn wir eine Geburtshausgeburt oder eine Hausgeburt nicht beenden konnten im Geburtshaus oder zu Hause, was ja für Hebammen auch ein Qualitätsmerkmal ist, zu spüren, wann ist es genug? Wann fahren wir lieber in die Klinik? Das ist ja wunderbar, wenn man das gut einschätzen kann. Ne? Wie meine Auslese war, welches Krankenhaus ich anfahre, dann habe ich erst mal telefoniert. Ne? Habe ich in meinem Belegkrankenhaus angerufen, mit der Hebamme gesprochen und gefragt, wer hat denn Dienst? Und wenn ich wusste, die Hebamme sagte mir dann, die Ärztin oder der Arzt so und so hat Dienst, dann bin ich, wenn wir eine bestimmte Problematik haben, in mein Krankenhaus nicht gefahren, sondern bin in ein anderes gefahren, weil ich wusste, wie diese Geburt ausgeht, wenn wir auf diese Ärztin treffen. Na, also dann fahre ich in ein anderes Haus, die mich auch kennen, und sage, wir haben das und das. Und da weiß ich aber, dass die Ärzte, die da Dienst haben, einen anderen Blick haben und dann auch einen anderen Verlauf möglich machen. Das ist doch, ne, furchtbar, wenn das so geht. Und heute gibt es keine Beleghebammen mehr hier bei uns in Oldenburg. Die Frauen gehen alle in die Kliniken. Wir haben zwei Häuser, die einen guten Standard haben. Viel zu wenig Personal. Das eine Krankenhaus ist wunderbar aufgestellt noch und hat auch viele Hebammen und aber auch ordentlich zu tun, weit über 1000 Geburten mittlerweile. Und wenn wir drei Frauen zeitgleich zur Geburt haben und nur zwei Hebammen da sind, dann weiß ich, wie viel Begleitung jede Frau hat. Also das kann ja nicht oft gehen. Von 1:1 Begleitung sind wir ewig weit weg. Und schade, dass sich das so entwickelt hat. Ne?
Das ist ja jetzt eine politische Komponente, die du ansprichst. Was kann ich denn jetzt konkret tun, wenn als Eltern, werdende Eltern, wenn ich das so höre, kann mich das mir ja auch Angst machen. Wie kann ich das denn mich darauf vorbereiten, dass die Geburt so läuft, dass es für mich einigermaßen gut ist, ne? Die Rahmenbedingungen zumindest, die ich beeinflussen kann.
Genau, also es ist immer gut, sich das Krankenhaus, in das ich gehe, anzugucken und mit denen zu sprechen, wenn dafür Zeit genug ist. Da meine ich jetzt nicht diese Werbeveranstaltung, die einmal im Monat in jedem Krankenhaus stattfinden oder alle 14 Tage, wo 300 Leute kommen und der Chefarzt erzählt, wie wunderbar die Geburtshilfe im Haus läuft, die meine ich nicht, sondern ich meine den persönlichen Kontakt zum Kreissaal, wenn die Zeit die Sprechstunde nutzen und die Zeit nutzen und die Möglichkeit, sich zu informieren. Und dann würde ich sagen, es braucht ein paar mehr Menschen mal auf der Straße, die für ihre Belange eintreten. Also wir Hebammen sind ja ein kleiner Haufen. Wir haben demonstriert und wir haben versucht, dass also die Bedingungen für die Hebammen besser werden. Das ist ja alles im Sande verlaufen über die Zeit. Und wir haben aber 800.000 Kinder, die jedes Jahr geboren werden, ungefähr, ein klein bisschen mehr sogar. Damit haben wir 1,6 Millionen Menschen, die jedes Jahr mit Geburt irgendwie zu tun haben, nämlich die Eltern dieser. Und 1,6 Millionen Menschen sind doch schon wieder eine ganz andere Kraft, wenn die was einfordern, kollektiv. Ne? Nämlich bessere Bedingungen für Hebammen. Und, und das ist nach wie vor das zentrale Thema. Wir brauchen bessere Bedingungen, damit die Hebammen, die da sind, zum einen in ihrem Job bleiben und zum anderen die, die rausgegangen sind und heute was anderes machen, möglicherweise wieder zurückkommen. Okay. Und wieder sagen, okay, jetzt habe ich Bedingungen, so kann ich arbeiten, so möchte ich arbeiten. Ich werde gut bezahlt, ich muss keinen Zweitjob nehmen. Ich kann die Versicherung bezahlen, beziehungsweise wir haben vielleicht ein anderes Versicherungssystem, dass wir hier besser aufgefangen werden im Schadensfall. Und jetzt kann ich unter diesen Bedingungen wieder Geburtshilfe leisten, außerklinisch und klinisch, ganz egal, an jedem Ort, wo es gewünscht ist. Ja. Na, aber hier, keine Ahnung, wie viele Hebammen es gibt, 20.000 in Deutschland vielleicht. Wir sind so ein kleiner Haufen, wir haben kein Durchsetzungsvermögen. Dazu kommt, dass unsere Verbände, die wir haben, Hebammenverbände, Hausgeburtshebammenverbände, Netzwerk Geburtshäuser, die sind sich auch nicht immer grün. Und dadurch geht auch eine ganze Menge Energie verloren, weil da so Kriege stattfinden, die auch kein Mensch verstehen kann. Oder ich jedenfalls nicht, andere vielleicht schon. Aber 1,6 Millionen Eltern, die aktuell in diesem Jahr ihre Kinder kriegen oder im nächsten Jahr ihre Kinder kriegen, ist eine ganz andere Zahl. Und wenn die sagen, wir fordern das ein, dann hat das mehr, viel, viel mehr Gewicht. Tun sie aber nicht. Ich verstehe.
Ja, ich habe schon eine Idee, weil viele Geburten ja auch gar nicht so geplant sind vielleicht, ne, und weiß ja gar nicht, ne, und man weiß ja auch nicht, was das Problem ist, bevor man da im Kreissaal steht, ne, so, und du das mal erlebst, dann ist mir das mal eine andere, hat das eine andere Wucht, als wenn ich da jetzt nur einen Bericht drüber im Fernsehen sehe, dann rege ich mich vielleicht auch auf, aber wenn ich da gewesen bin und denke mir, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und gebraucht habe für uns alle, dann habe ich natürlich eine andere, aber dann ist ja die Geburt schon passiert, ne, so, deswegen glaube ich, dass da vielleicht auch viel herkommt. Und Eltern haben ja per se, wenn sie einmal Eltern sind, auch nicht mehr so viel Kraft. Ne? Dann sind die auch erstmal mit dem Elternsein sehr beschäftigt.
Ja, aber viele kriegen ja auch, ja gut, dann können sie aber stellverträgend die Großeltern losschicken. Die gibt es ja auch noch. Die könnten natürlich auch was tun. Also ich meine, wenn du sagst, es ist dafür keine Energie da, dann ist okay, dann müssen wir mit diesen Umständen leben. Dann müssen wir damit leben, dass Frauen keine gute Begleitung haben, möglicherweise deswegen nur ein einziges Kind kriegen, weil sie traumatisiert sind in dieser Geburtssituation, was dieses Geburtstrauma mit ihnen dann noch weitermacht und mit ihren Kindern, mit der Beziehung, mit den Männern, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. So, ne? Aber wenn du sagst, dafür ist, hat keiner Kraft dafür und damit fällt es aus, dann ist der Druck und der Schaden, der eingerichtet wird, vielleicht auch noch nicht groß genug. Keine Ahnung.
Ist also ja auch nur eine Erklärung von mir, ne? So.
Ja, mir war es wichtig, bevor ich schwanger, also als ich schwanger wurde, haben wir angefangen, uns zu informieren und haben geguckt, gibt es, wir haben Geburtsvorbereitung gemacht, wir haben uns von Hebammen informieren lassen, wir haben gut geguckt, haben uns alle Häuser angeguckt, haben uns dann für eins entschieden und haben dann einigermaßen gute Geburt gehabt, so würde ich mal sagen. Und das können alle, ne? Alle können gucken gehen. Und die Medien tun doch einiges. Es gibt doch viel zu lesen. Es gibt, wer nicht lesen mag, kann sich im Internet alles anschauen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, an Informationen anzukommen und dafür zu sorgen, dass es besser wird.
Also informieren, hast du gesagt, ist eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, neben dem politischen Engagement. Wenn wir das andere große Thema, das dich begleitet oder das du begleitet, den Tod, sollte man das auch schon in der Schwangerschaft in den Blick nehmen?
Die Möglichkeit, dass das Kind sterben könnte? Ich glaube, dass, also wenn ich mich an meine eigene Schwangerschaft erinnere, ist dieser Gedanke da gewesen. Also ich hatte ihn. Also ich hatte Gedanken an Fehlbildungen, die mir Sorge gemacht haben. Ja. Und ich hatte auch Gedanken daran, was passiert, wenn das Kind das nicht überlebt, die Schwangerschaft. Ich hatte die Gedanken. Ich glaube, dass viele Frauen haben, was passiert, wenn was schief geht, was ist dann? So, okay. Und diesen Gedanken darf man zulassen. Ja, das denke ich schon. Darf man geschehen lassen und sich austauschen. Mit der Hebamme kann man sich darüber austauschen. Mit dem Arzt, der begleitet, kann ich mich auch darüber austauschen. Mit meinem Partner kann ich das tun, in meiner Familie. Ich glaube, es ist gut, diesen Gedanken, wenn er kommt, zuzulassen. Und dann aber auch wieder in die gute Hoffnung zu gehen. Und dann auch dieses Urvertrauen zu leben, dass ja 90%, 95% wahrscheinlich der Schwangerschaften gut verlaufen. Da darf ich mich auch dann wieder hinbegeben und guter Hoffnung sein. Mehr kann ich ja nicht tun. Also guter Hoffnung, das ist ja ein ganz alter Begriff, ne, der da, den ich mir da zunutze machen kann. Und wenn ich auf die Welt komme, habe ich nicht die Garantie auf ein langes und gesundes Leben. Die Garantie habe ich nicht. Und das gilt für jeden Menschen, auch für die Babys, die jetzt gerade im Bauch erst wachsen. Keiner hat die Garantie. Ich denke, da sind wir uns ja alle, das ist allen klar, ne, so, dass das so ist. Und es ist gut, diese Gedanken zu leben, einmal durchzudenken und dann auch wieder wegzupacken und dann sich darüber zu freuen, dass der Bauch jede Woche ein bisschen größer wird und irgendwann das Baby dann da ist.
Ja, rein rational ist das uns allen klar, aber wir haben das im Vorgespräch schon gesagt. Dennoch ist der Tod etwas, was ja nicht so viel Raum hat in unserer Gesellschaft oder zumindest auch nicht in unserem Alltag, außer man ist Bestatterin. Ne? So.
Ja. Also der Tod von Menschen, der hat nicht so den Raum. Ne? Aber wir fahren, ne? Also der Tod an sich ja schon. Also wir fahren jeden Tag über die Straßen und sehen tote Tiere an dem Straßenrand liegen. Ist im Sommer heute nicht mehr so viel, aber klatschen die Fliegen gegen die Windschutzscheibe. Also allgegenwärtig ist er schon. Wir fahren jeden Tag möglicherweise einmal, wenn nicht sogar häufiger, an einem Friedhof vorbei und sehen das, was der Tod auch so mit sich bringt. Eben die Friedhöfe, wo die toten Menschen dann zur Ruhe gelegt werden. Also eigentlich sehen wir ihn tagtäglich. Ah, wenn wir Fleisch essen, auch noch mehr, weil dann essen wir ja tote Tiere. Also das ne? Also eigentlich ist er immer da und immer sichtbar. So, ob wir ihn als solchen wahrnehmen oder ob wir da noch hingucken oder überhaupt hingucken, das ist, was es mit uns macht. Der Tod eines Menschen macht natürlich viel mehr mit uns als der Tod eines Tieres, wenn es auch noch nicht mal unser ist. Ne? So, dann nehmen wir das wahr und dann ist es auch gleich, es berührt uns, es ist kein Gefühl, nicht mit einem Gefühl direkt verbunden. Ne? Wenn unser Kind stirbt oder die Mutter oder Geschwister, dann ist das eine ganz andere, weil da einfach unser Gefühl noch mit im Spiel ist und dann ist das was anderes. Es ist hat der Tod eine andere Qualität und auch eine andere Auswirkung ja auch auf mein Leben.
Hat das dann weniger Auswirkungen der Tod auf unser Leben, weil wir diese emotionalen Momente mit dem Tod nicht mehr haben? Weil, also ein Kind zum Beispiel hat das ja, das sieht einen toten Vogel und kann dann sehr berührt sein. Ne?
Ja. Genau. Und wir Erwachsenen, wir sehen ja täglich Tod im Fernsehen. Ne? Wir machen den Fernseher an und es wird von Kriegen gesprochen und von wie vielen Toten. Da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich muss mir das schon sehr bewusst machen, was da passiert. Und ein Grund, warum ich zum Beispiel bei der Autofahrt kein Radio mehr höre, wo Nachrichten kommen könnten, ne? Weil da werden dir die Ereignisse um die Ohren gehauen und die kommen so ungefiltert. Und alles, was ungefiltert reinkommt, glaube ich, stumpft mit der Zeit ab. So, und ob jetzt bei einem Erdbeben 50 Menschen oder 1500 oder 50.000 Menschen zu Tode kommen, das ist zu abstrakt für uns, als dass wir das als Drama wahrnehmen könnten. Das nimmt man wahr, als irgendwo passiert. Aber wenn nebenan mein Nachbar vom Haus springt und dabei stirbt, dann hat das einfach, ne, dann ist das direkt in meinem Lebensmittelpunkt und damit hat das eine andere Qualität für mich.
Gibt es eine Möglichkeit, wie wir lernen können, anders mit dem Tod umzugehen? Wenn wir so abgestumpft sind?
Ja, ich glaube, dass wir dass wir ihn als zu unserem Leben gehörend akzeptieren, lernen können und ihn sozusagen in unser Leben mit hineinholen. Und das, glaube ich, also seitdem ich das tue, mich eben damit beschäftige, hat er ja auch für mich also es ist für mich ja nicht mehr abstrakt, sondern es ist mein täglicher Umgang mit toten Menschen und mit dem, ich erlebe Menschen, die ich bin im Sterbeprozess manchmal dabei und darf also den Sterbeprozess mit begleiten und dann das empfinde ich, also dadurch ist der Tod natürlich viel, viel näher an meinem Leben wieder dran und er gehört für mich dazu und ist nicht mehr weit, weit weg. Also er ist er ist für mich so selbstverständlich, dass ich überhaupt kaum Worte dafür finden kann, was ich jetzt gerade ausdrücken möchte. Ne? Mhm. So, also er gehört für mich genauso dazu wie jeder Atemzug, über den ich ja auch nicht mehr nachdenke, um ihn in mein Leben zu integrieren. Ich muss es mir ja nicht bewusst machen, so dass ich jeden Tag atme. Und ich muss es mir auch nicht mehr bewusst machen, dass ich eines Tages sterben werde. Das ist verinnerlicht, das ist da.
Wow.
So. Und damit ist es für mich ein Teil, der zu meinem Leben gehört.
Was hat das mit dir gemacht oder hat das vielleicht auch verändert, dass der Tod ein Teil deines Lebens ist?
Es hat mich freier gemacht. Ne? Also ich empfinde das Leben heute ich denke oftmals darüber nach, so, okay, ist es das wert, diesen Weg jetzt zu gehen, diesen Stress jetzt mitzumachen oder ist mir der Tag heute viel zu wertvoll? Das mache ich. Ich wäge öfter ab, ob ich mich in unsinnige Diskussionen vertüdel oder in Streitigkeiten gehe, oder auch mit Menschen weiterhin zu tun habe, von denen ich merke, dass sie mir nicht gut tun. Da bin ich heute eher bereit, mich dann zu verabschieden und zu distanzieren und mir ein Umfeld zu suchen, in dem ich mich besser fühle, glücklicher bin, zufriedener bin, auf Resonanz stoße. Das ist ja immer so das Schöne und Wichtige, finde ich. Das ist ein ganz, ganz großer Teil. Und ich bin auch dankbarer geworden, was Zeit angeht, die ich verbringen darf, weil ich merke, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ich noch hier bin. So, wenn ich in die Todesanzeigen gucke, und das mache ich tatsächlich regelmäßig, weil wir ja auch oft Anzeigen in der Zeitung haben, die wir da schalten, dann gucke ich schon durch und dann sehe ich, 60er-Jahrgang, 70er-Jahrgang, also das wird immer normaler, dass die 60er-Jahrgänge in der Todesanzeige erscheinen und damit rückt das auch nochmal ganz eindeutig so visuell immer näher und es macht mich dankbarer, dass ich noch da bin und dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und dass ich dieses Leben leben darf. So. Ist tatsächlich etwas, was sich verändert hat, ja.
Ja, Ellen, vielen Dank für diesen Einblick und auch für dieses Gespräch. Danke dir aber auch für deine Arbeit, die du tust, am Anfang und am Ende die Menschen menschenwürdig zu begleiten. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk und eigentlich brauchen wir es überall, an jeder Stelle, aber gerade da, an diesen herausfordernden Momenten, ist es eigentlich so angesagt und fehlt an vielen Stellen immer noch. Deswegen der vielen großes Dankeschön dafür, auch großes Dankeschön für dein Buch, ne, dem du das ja alles nochmal beschreibst. Wo kann man sich mit dir vernetzen?
Also auf unserer Internetseite, gerne auch per E-Mail. Wir sind auch bei Instagram zu finden. Und das geht allerdings dann über unser Bestattungshaus, Sternbestattungen. Darüber sind wir zu finden. Und also auch gerne immer wieder persönliche Kontakte. Also meine Handynummer ist kein Geheimnis. Die ist und das ist auch ganz bewusst so gemacht. Und per E-Mail bin ich ein bisschen faul, muss ich gestehen. Ich antworte nicht immer gleich, bin besser telefonieren. Das geht, kann ich besser als E-Mails schreiben.
Super, danke dir dafür. Die Daten, die Links packen wir in die Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Was gefehlt hat, ist die Zuversicht beziehungsweise die Botschaft meiner Eltern, dass ich was wert bin, so dass ich das, was wir durch liebevolle Begleitung erreichen können, dass ein Mensch Selbstbewusstsein aufbaut und dann mutig durchs Leben geht, das ist also etwas, was ich später erst lernen durfte, dass also auch ich mutig durchs Leben gehen kann und das auch schaffen kann, was ich mir so vornehme.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ja, dass sie mir das Leben geschenkt haben. Dafür bin ich dankbar, dass ich dieses Leben leben darf.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi deine drei Wahrheiten über das Elternsein.
Meine Wahrheit ist, dass wir Kinder gut begleiten, also liebevolle Begleitung ist, finde ich, meinst du sowas in diese Richtung gehend? Oder
ja, was du denkst, was ist das Wichtigste fürs Elternsein, wenn du da sagst, das in drei Wahrheiten zusammenpackst, das ist eigentlich das Wichtige und darum geht es mir.
Ja, also mir geht es, ja genau, als Eltern bleiben, also auch, das finde ich ganz, ganz wichtig, als Eltern bleiben, auch wenn eine Trennung zum Beispiel ansteht. Wenn Paare sich trennen, dann kann es trotzdem gelingen, dass sie weiterhin Eltern sind, weil sie das Kindswohl in den Mittelpunkt stellen. Kindswohl ist ja so dieses Schlagwort dafür, ne? Ja. Weil sie das in den Mittelpunkt stellen. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Das kann auch gut gelingen, wenn das eigene Ego da ein bisschen zurückfahren darf oder wird, zurückgefahren wird, ne? Genau, das finde ich wichtig. Das zweite ist, dass es nicht genug Liebe geben kann, die wir unseren Kindern geben können. Mhm. Das halte ich auch für wichtig. Und das dritte, was ich wichtig finde, also, dass wir, wenn wir auf unsere Kinder gucken, unsere Positionen immer mal verändern. Das heißt, dass wir uns zu Beginn, wenn sie noch ganz klein sind, vor sie stellen, um Stress und Situationen abzuwenden, wenn sie dann und sie zu beschützen, dann kommt die Zeit, da stellen wir uns neben sie, um sie eben zu begleiten, aber eben noch gut stützend zu sein, und sie dann eben durchs Leben zu begleiten. Und später, wenn sie dann noch ein bisschen mehr ein besseres Standing in der Welt haben, stehen wir hinter ihnen, um sie aufzufangen, falls sie dann doch nochmal umfallen, aber dann eben mit der Rückstütze ihre eigenen Schritte gehen lassen und sie somit damit mutig in die Welt entlassen.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ja, das fand ich immer sehr, sehr, ne, so, weil ich finde, unsere Kinder, also wir brauchen keine Helikoptereltern sein, das denke ich ist viel, ne, aber immer gut hineinspüren, was braucht es gerade, und manchmal ist es gut, sich also wirklich bedingungslos vor die Kinder zu stellen und zu sagen, stopp, das kommt hier nicht an mein Kind, aber irgendwann ist es besser, eben neben ihnen zu stehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch den Wind von vorne zu kriegen, und sonst reifen sie in dieser Welt nicht heran und sind nicht in der Lage, in der Welt zu bestehen, wenn sie dann doch alleine los müssen. Ne? Das können sie in Verbindung mit ihren Eltern können sie das lernen, glaube ich.
Okay, also es gibt nicht so viel Liebe. Eltern bleiben, auch wenn wir uns trennen, und die Position zum Kind zu überprüfen und zu verändern.
Genau.
Danke dir.
Gerne.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür, und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.